Willkommen. Kleine Runde heute, weil irgendwie die Ankündigung mehr als kurzfristig war. Wir haben beschlossen, zumindest neue und ein paar Lightning Talks heute zu machen. Habe ich mal vorbereitet für einen Kongress, als der Sven Buck es mir erzählt hat, ja, er braucht dringend mal Leute, die Lightning Talks halten. Und dann war es aber irgendwie so kompliziert mit dem Wiki und allem. Und dann habe ich am Ende dann doch nicht gehalten, weil bis ich dann fertig war damit und so, dann war das alles schon irgendwie in trockene Tücher. Da kann ich heute vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Anschließend wird der Benny noch ein bisschen was so mit Emacs und Nico noch was über Sicherheitswarnungen erzähle. Einmal ein paar kleine lustige Vorträge heute. Das Äffle und das Pferdle sind Cartoon-Figuren, die ursprünglich aus dem Werbefernseher kommen. In der ARD, im ersten Programm, gibt es regionale Bereiche, die irgendwann so zu den Zeiten, wo sonst immer so Serien laufen, wo dann die Werbung kommt. Da gibt es also irgendwie in Berlin ein anderes Programm als bei uns. Das ist zwar die gleiche Serie, aber die Werbung ist eine andere. Und wenn die Werbung immer noch die gleiche ist, dann ist das, was zwischen der Werbung kommt, was anderes. Und im Bereich vom Südwestfunk oder vielmehr vom Süddeutschen Rundfunk ursprünglich und heute im Bereich vom Südwestrundfunk, nehme ich mal an, ich weiß nicht genau, wie es räumlich getrennt ist, kommt häufiger mal zwischen die Werbeblöcke das Äffle und das Pferdle. Die ursprüngliche Idee dran war, dass der Stur oder Gaul da auftaucht und später kam dann das Pferdle dazu. Und einige Jahre später kam dann noch so eine Hundedame dazu, die redet Mannheimer Dialekt, so ein bisschen ins Badische rein. Und die schwätzen also Schwäbisch und deswegen ist es auch ein Stück weit schwäbische Kultur. Das Bild, das man da sieht, das habe ich in einer Bushaltestelle gefunden in Ehrolsheim. Da hat irgendwie die katholische Landjugend ein bisschen gemalt und die haben da also das Äffle und das Pferdle angemalt. Und ja, es ist nicht so ganz einfach, Bilder zu finden, die man einfach mal so zeigen kann, ohne dass man irgendwelche Probleme kriegt. Von wegen Urheberrecht und solche Geschichte. Wir haben zwar mal die Erlaubnis gekriegt von der von den Rechteinhaber, so bestimmte Bilder irgendwie web zu veröffentlichen. Da hat man auch irgendwie so eine Fernsehkarte und dann Bilder vom Fernseher aufgenommen. Da findet man also einiges. Aber so ganz einfach ist das. Also wie gesagt, das war der Zustand früher, kam das also eigentlich jeden Tag zwischen die Werbeblöcke. Später hat sich die ARD da ein bisschen zurückgezogen. Vor allem ist der ursprüngliche Macher von diesen Filmen, der Armin Lang, ist dann mal gestorben und hat zwar noch irgendwie eine ganze Reihe von neuen Filmen auf Halde produziert gehabt, aber es gibt jetzt halt keine neue mehr. Und deswegen hat man das dann, oder unter anderem deswegen hat man das im Werbefernsehen dann zurückgezogen und das kommt jetzt eher selten, aber man kann es nur sehr im Fernsehen. Und als das dann immer seltener geworden ist, hat sich also eine Community zusammengetan unter Rettet Äffle, Pferdle mit Äffle. Da kann man also sozusagen unterschreiben, dass das wieder öfter kommen soll und könnt ihr ja mal gucken. Wie ich da so richtig dazugekommen bin, das ist die Newsgroup, die es da dazu gibt. Und zwar heißt die Alt Äffle und Pferde. Und weil man sich ja nicht den ganzen Tag nur über Äffle und Pferde unterhalten kann, so ergiebig ist er dann doch nicht. Ist es inzwischen so richtig zur schwäbischen Kulturgruppe im Usenet mutiert. Also wenn man irgendwo Schwäbisch lesen und schreiben will, dann kann man das in Äffle und Pferdle machen. News Group. Und zu diesem News Group gibt es eine sogenannte OGF, weil jede News Group braucht ja eine FAQ. Und was heißt FAQ auf Schwäbisch? Oft gestellte Frage. Und ich bin der OGF-Maintainer. Da kann man also alles nachlesen, was es Wissenswertes über FLM-Pferde gibt. Und über Schwabe an sich sowieso und was man da alles in der Newsgroup hat und so weiter. Wer ein Unix-Betriebssystem hat mit X11 drauf, der kann sich noch was Besonderes gönnen. Für alle, die die X-Teddy kennen, das war wohl das Vorbild ursprünglich mal. Der X-AF ist also das Äffle und das Pferdle als X-Programm. Und da gibt es dann noch zusätzliche Möglichkeiten, die man also beim X-Teddy nicht hat. Zum Beispiel kann man den beschleunigt über den Bildschirm huschen lassen und dann irgendwie Farboptionen, sowas wie X-AF minus Horsele minus Gesicht Blue. Gesicht mit X-I-C-H-T. Ne?
Kannst du mal vorführen?
Hoffentlich, vielleicht. Muss mal gucken, ob es da drauf hat. Ich habe es auf meinem anderen Rechner auf jeden Fall installiert, aber das hier habe ich.
Du musst ja nur die X-Session umleiten.
Ja, schauen wir mal. Also X-AF. Runterladen, kompilieren. Kann man auch mal lernen, wie man X-Programme kompiliert, so mit XMKMF und sowas. Also das weiß ja heute auch nicht mehr jeder. Nee. In Zeiten von apt-get install. Ich weiß nicht, ob es das als Debian-Paket auch gibt. Keine Ahnung. Aber X-AF ist eine coole Sache. Zusammenfassend, remember, Swabians are nice people. Wir können alles. So da auch Deutsch. Danke für die Aufmerksamkeit.
Jetzt
X-AF. Na gut, versuchen wir mal X-AF. ACC beschleunigt. Man hat dann nur ein Problem, den wieder anzuhalten. Man muss dann gerade die Maus darüber halten.
Beschleunigt der nachher noch weiter?
Ja, bremst da wieder.
Ah.
Selber ausprobieren.
Ja, genau. Alles klar, wir fangen aber an. Indem ich die Tafel nutze, weil es nämlich schön. Okay, alles klar. Mein Vortrag ist zum Thema Smalltalk Seaside, ein Web-Framework, das noch nicht so funktioniert wie alle anderen Web-Frameworks, sondern eher wie Seaside. Und zwar im typischen Web-Framework ist es normalerweise immer so, man hat seine Request. Man hat eine Request an den Server, zum Beispiel GET, GET, okay, mit großen Buchstaben, GET, whatever. Denn das macht der Kleine, macht der Server halt sagen, okay, dann kriegst du halt die Seite, hier ist der Server. Dann kriege ich jetzt zum Beispiel ein Hello World, keine Ahnung. Dann ist da auf der selben Webseite ist dann noch ein Formular, wo man eintragen kann, Hello World, der Benutzername ist Peter Hansen. Dann sendet man das Formularfeld Name mit dem Wert Peter Hansen und das schickt man dann wieder zurück und dann sagt der Webserver halt Hello World Peter Hansen oder Hello Peter Hansen. Ja. Nun kann man sich vorstellen, dass man den Wert weiterhin benutzen möchte. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Wir wollen Peter Hansen als Name weiterhin benutzen für ein späteres Goodbye, Peter Hansen. Jetzt haben wir dazwischen eine Webseite, wo man ihn nach der Adresse fragt. Zum Beispiel, Peter Hansen, wo wohnst du denn? Dann sagt er, ja, ich wohne hier und hier. Aber er muss ja seine Namennummer eintragen. Das wäre ja Quatsch, weil wir haben ja schon mal gefragt hier vorne, wie denn sein Name ist. Wie man das normalerweise macht, ist, indem man Hidden Fields hat. Man speichert also den Wert, den man hier gesendet hat, den versteckt man in so einem Hidden Field und sagt, der Name ist Peter Hansen, das muss ich nicht nochmal nachfragen, das weiß ich von vorher. Das kennt man ganz normalerweise in Webseiten, wo dann halt Fragezeichen, Feldname gleich, wie auch immer. Kennt man vielleicht, wenn man noch ein bisschen Cross-Site-Scripting-Attacken gemacht hat, das ist das, was man macht. Das ist, so speichern normalerweise Webseiten die Informationen zwischen den Statis, oder zwischen den Webseiten. Das heißt üblicherweise stateless, also HTTP ist generell stateless, man hat also jedes Mal einen neuen Request und alle Informationen, die man braucht, sendet man mit. C-Site geht einen anderen Weg. C-Site speichert alle Sessions auf dem Server und das heißt in dem Fall, dass man halt keine Hidden Forms haben muss. Man braucht also nicht Peter Hansen 10-mal mitsenden über diese hektischen Hidden Forms, sondern der Server weiß, alles klar, das war Peter Hansen, ich muss ihn nie wieder fragen, weil diese Session bekommt einen Unique Identifier, das ist Peter Hansen. Alles klar. Das ist im Endeffekt die ganze Idee von dem Framework. Man muss diese States nicht über Hidden Forms senden, sondern man kann sie einfach auf dem Server speichern und er weiß immer, was man braucht. Alles klar. Fangen wir an mit einem sehr einfachen Beispiel, wie zum Beispiel. Das ist nicht gut. So. Genau. Jetzt fragt er mich, wie ist denn, oder fragt mich dann erst Nummer. Das ist dann halt hier als Beispiel, das ist von Peter Hansen, das ist eine Nummer. Das ist die Nummer 4. Heute noch eine zweite Nummer, das ist die Nummer 4. Jetzt gibt er mir als Antwort 8 zurück. Was hier jetzt interessant ist, ich musste die erste Nummer 4 musste ich nicht mitsenden. Sondern das hat der Server alles automatisch, das wusste er noch von vorher. Jetzt kann ich euch mal den Code dazu zeigen, weil das macht den Spaß jetzt aus. Alles klar. Da. Wir haben eine Go-Methode. Das ist wir haben eine CCC-Sum-Klasse und wir haben eine Subklasse gemacht von einer Task-Klasse, die dann halt diesen Workflow, diesen Flow behält. Und hier sieht man halt Punkt 1, Number 1 wird gefragt, wie ist Nummer 1, dann kommt Nummer 2, was ist Nummer 2? Und dann im Endeffekt kommt nicht nur, printe bitte das Ergebnis, 1 plus 2. Ich meine, das ist jetzt, wenn man sich mit anderen Web-Frameworks auskennt oder gar nicht mit Web-Frameworks, sondern selber alles in PHP oder sonstigen Sprachen macht, dann sind solche drei Zeilen Code schon enorm. Das ist Punkt 1 von dem Zeug. Ich kann vielleicht auch andere Sachen kurz zeigen. Das ist jetzt diese Task-Objekt. Das ist halt, du behältst den Flow komplett durch. Was sinnvoll ist für, stell dir vor, wir haben einen Sushi-Shop oder sonstigen Amazon, genau, wir sind ein Amazon.com-Startup. Wir heißen vielleicht anders, weil den gibt es ja schon. Und wir haben halt Leute, die müssen halt klicken auf ihr Objekt. Die müssen sagen, mein Adresse ist da und da, meine Daten sind so und so, da bitte abbuchen. Und wenn man dann mit einem ganz normalen Browser, normalerweise den Back-Button drückt, dann hast du auf einmal so einen inkonsistenten Punkt in deinem Web-Framework. Das heißt, du hast Sachen schon geschickt, aber jetzt kommst du wieder zurück. Am besten zeige ich euch das in dem, weil der Back-Button funktioniert komplett, weil dieses State halt komplett auf dem Server gehalten wird, wird der State halt gespeichert. Wir haben jetzt hier, erste Nummer war noch von 4, machen wir nicht 4, dann machen wir 8. Jetzt ist 12. Das nennt sich Continuations, also wenn man mal Scheme oder Lisp oder sonstige Sprachen nutzt, die das halt können, man hat halt diesen. Oder Emacs, weil Emacs hat halt diesen Safe Excursion, das ist ein, du sagst, mach das und das und wenn irgendwas, also Transaktion im Endeffekt, wenn man das vielleicht kennt, also als Metapher, vielleicht Transaktion, mach Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und du kannst aber immer wieder zurückspringen, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, auf jeden Fall, so funktioniert es auf jeden Fall. Nehmen wir mal ein weiteres Beispiel. Das war halt diese Flow-Klasse, wo man halt diese Amazon.com-Webshop implementieren könnte, indem man halt immer wieder zurückgehen kann. Man kann es immer wieder Werte ändern. Weil Sachen sind halt immer weil die Session halt am Server gespeichert wird, kannst du halt immer wieder sagen, spring ein bisschen zurück. Dann sagt der Server, okay, dann gehen wir halt im Stack ein wieder runter und gehen halt einen alternativen Weg. Das wäre dann halt zum Beispiel im Manifest jetzt kurzzeitig verschrieben, aber geändert. Und dann fahren wir halt einen anderen Weg. Hier sieht man die Hello World Applikation, nichts Besonderes. Im Endeffekt, du hast dieses Render Content On, ein HTML-Objekt, das alle möglichen fancy Sachen kann, wie zum Beispiel halt, man schreibt nicht HTML-Code in Template-Sprachen, wie bei Django oder sowas, sondern man schreibt es halt in Smalltalk. Das heißt, du hast eine Sprache für das ganze Web-Framework und musst niemals irgendwie eine neue Sprache lernen, was vielleicht für Leute halt sehr merkwürdig ist, aber gibt schon definitiv Vorteile, wenn du halt nur eine Sprache nutzen kannst oder musst. Weil die kompletten Debugger, die es halt hier gibt, funktionieren halt auch auf die Template-Engine, was normalerweise nicht vorhanden ist in Django zum Beispiel. Das muss ich nicht unbedingt zeigen, das ist Quatsch. Factorial ist wieder so ein Workflow-Zeug. Man schreibt halt hier please insert number so und so und dann einfach nur self-inform, das ist dann dieses bitte male eine Webseite mit number factorial und dann halt als String geprintet. Ja. Also im Endeffekt ist es ein ganz simpler Weg, dass man super schnell Flow Control reinbringen kann. Du musst nichts parsen, nichts, ja komm. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zu was Fancyerem vielleicht. Was recht lustig ist, das sind diese Debugging-Sachen von Seaside, die finde ich recht lustig. Ich habe jetzt Toggle Halos gemacht. Das heißt, wenn man Smalltalk kennt, dann kann jedes Objekt getoggelt, hat diese Halo-Toggle, wie man hier sieht, überall. Ich kann jetzt hier auf das Werkzeug drücken und dann habe ich halt ein kleines Fenster, wo man halt inspizieren kann, was sind momentan instanzierten Variablen und sowas. Dasselbe habe ich halt auch im Browser. Was ich auch machen kann, ist, ich kann den Code im Browser ändern und dann gleichzeitig natürlich auch testen. Also, wir gehen jetzt auf. Machen wir zu kurz. Das waren mal schöne Zahlen. 5. Ja, shit, ich habe jetzt. Ja, Moment, das ist die Hello World Applikation. Das ist, weil ich habe ja jetzt einfach nur Flow Control gezeigt und nicht das andere. Moment, Sun. Weg. Deswegen habe ich das Beispiel nicht gemacht. Toggle Halos. So, hier haben wir unser CCC Hello World, was ich halt kurz gezeigt hatte. Das ist dieses Render Content Run Zeug. Jetzt kann ich hier reingehen und sagen, okay, render content on, das ist der Code. Lass uns mal was anderes hinschreiben, hello. So, akzeptieren, zumachen, hello miss. Wer dynamische Sprachen kennt, den wird das jetzt nicht begeistern, aber es ist definitiv recht cool, live zur Laufzeit Dinge, Code zu schreiben, zu Ende zu testen. Lass uns mal ganz kurz vielleicht einen Bug introduzieren oder sowas, damit wir mal schauen können, was passiert, wenn es debuggt. Das ist nur ich. Okay, Message understood date, die Klasse date, oder das Objekt date versteht kein Slash. Dann klicken wir hier, okay, wir haben hier einen Stack. Das Understand ist halt typisch, weil ein Date Understand halt, kann halt nicht dividiert durch. Also ich verstehe aber nicht die Methode. Slash. Gehen wir auf Debug. Jetzt gehen wir zurück in unser Image. Hier sehen wir unseren Debug-Fenster, das wir vielleicht von der vorherigen Vortrag kennen. Hier haben wir einen kompletten Stack von oben nach unten. Jetzt können wir hier reingehen in Render Content On. Und wir sehen, dass das Problem ist halt einfach nur bei dem Slash. Slash 0. Bei der oben Date Object sieht man, dass da das nicht understand, wie ich gesagt habe. Hier ist jetzt ein einfaches Beispiel. Nehmen wir einfach das, wenn nicht today, sondern tomorrow. Das ist jetzt mein Fix, keine Ahnung, ist nicht so wichtig. Und proceed, gehen wir zurück. Und da ich ja jetzt am Stack einmal zurückgesprungen bin, macht er diese Hello World Sache zweimal. Das ist jetzt nur ein kleiner Nebeneffekt. Okay, ich hatte das mal nicht gecheckt, was ich da machen wollte. Restart. Auf jeden Fall, dass es normalerweise funktioniert, dass man das im Code ändert. Ich verstehe nicht, warum das nicht gerade geht. Aber jetzt funktioniert es wieder. Gut, ich zeige euch mal jetzt ein etwas komplizierteres Beispiel, weil das ist jetzt ja nichts Besonderes. Hello World. Ja. Genau. Seaside agiert auf Komponentenebene. Du hast also nicht seitenweise Sachen, sondern du hast Komponenten, die du halt reinbringen kannst. Nehmen wir mal als Beispiel den Counter. Ich habe sogar Style Sheet angewandt, weil ich das cool fand. Dann haben wir halt hier unseren, machen wir Halos an, und dann kann man sehen, dass es wirklich der WA-Counter ist, den der schon vorher, also das ist das Beispiel, der schon mitgeliefert wird. Kann man hier plus, plus, minus, 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 whatever. Und was das jetzt heißt, wir haben halt diesen kleinen das Komponent, den können wir jetzt in eine andere Seite einbinden. Das ist mal als Beispiel Session. Multicounter. Examples, Multicounter. Genau. Jetzt haben wir diese Counter-Objekte, keine Ahnung, vielleicht hier fünf Mal. Und alle von denen haben eine eigene Instanz, die halt auch eigene Werte haben. Und das macht es halt schon recht lustig für dieses Reusability, was man halt unbedingt macht, was man, nach dem man immer steht. Weil du kannst einfach Komponenten schreiben. Du kannst ihn halt auch x-mal kopieren, wenn du das möchtest. Also wenn du 10-mal einen Kalender haben möchtest, dann machst du halt das. Und jeder von diesen Kalender hat halt eine eigene History. Das heißt, wenn du in dem einen noch Januar drückst, dann ändern sich nicht alle. Also es macht es recht lustig. Also das ist halt so ein kleines Ding davon, was lustig ist. Okay, was zeige ich jetzt? Genau, zeige mal diese To-Do-Application, die habe ich nicht geschrieben, die gibt es, da gibt es noch so ein Tutorial dazu, wo man das nachfolgen kann, wie die das geschrieben haben. Packen wir uns mal ein. Okay, CC10-Vortrag. Yeah, okay. Jetzt könnte man New Task machen und Seaside hat halt eine eingebaute. Okay, jetzt hängt hier alles scheiße. Ist klar, ne?
Closed Source.
Scheiße. Okay, dann gehen wir mal hier auf. Das ist Emacs mit dem. Ich wollte noch kurz eine Folie machen mit Emacs, aber das habe ich nicht geschafft. Das war das von hier eine Fahrrad. Okay, egal.
Lustige Sache gibt es in Emacs.
Emacs ist das beste, ja, also das zweitbeste Environment, in dem man arbeiten kann. Oder mal kann. Ja, also Screen ist natürlich Punkt 1 und dann kommt die nächste. Localhost.
Kann man nicht so richtig sein, wenn du
das. Nee, ist auch nicht nett. Ich mache einfach nur auf die Webseite. Nein, das ist gut. Das ist kein Ding. Okay, New Task. Das ist jetzt wieder, das ist jetzt ein besonderer Komponent, was halt in dem Code aufgerufen wird. Jetzt gibt es eine JavaScript Ajax Library, wo man halt so fancy Sachen machen kann wie Lightbox, falls ihr das kennt. Ihr geht auf die Webseite, klickt auf ein Bild und dann wird das alles ein bisschen dunkel. Dann kommt das Bild hoch und sieht total schön aus. Das ist hier auch möglich. Gehen wir mal in die Login-Komponente. Genau. Wir haben jetzt halt hier diesen Task. Ich gehe aber ganz kurz durch, das ist nicht wichtig. Wir haben eine Task-Editor-Komponenten. Das war das, was ich gerade eben gezeigt hatte. Das war dieses Fensterchen. Wenn ich jetzt diesen Call auf Lightbox ändere und speichere und wieder neu lade und jetzt auf New Task drücke, dann ist das JavaScript. Also das ist fancy. Ja, ich finde es persönlich nicht so toll, dieses Zeug, aber ich finde es fancy. Ich glaube, damit könnt ihr auch abschließen. Cool. Online genug. Squeakbyexample.org ist ein gutes Buch, wenn man das lernen möchte. Und Squeak ist halt dieses, was man hier sieht. Ja. Ansonsten gibt es natürlich auch etwas, was nicht so kindisch aussieht, obwohl das jetzt schon total auf ich bin ein seriöser Programmierer getunt ist. Aber das gibt es nochmal als Kinderversion, weil es gibt auch noch kommerziellere, Anbieter, die das auch nochmal in Windows-Format haben oder in Mac-Format oder sonst was. Auf jeden Fall, das ist Smalltalk und alles ist in Smalltalk geschrieben. Sogar der Webserver ist möglich. Weitere Fragen?
Wie stabil sind diese Seaside-Server?
Wie stabil die sind?
Ja,
also,
ist das eine echte Alternative, wenn ich jetzt umsteigen möchte?
Kommt auf an, wenn du Google bist, dann sollte man wahrscheinlich deinen Webserver nie auf Smalltalk laufen lassen, weil die verlieren. Apache, ich würde sagen, ich habe heute mal einen Benchmark gesehen, wenn es rein um Performance geht für Static Content, da verlieren die, glaube ich, Apache 10-mal so schnell. Oder ganz 10-mal so viele Requests handeln, wie ein Smalltalk geschriebener Webserver. Also das ist schon nichts, was man normalerweise
für... Also für Static Content ist Apache aber langsam. Da gibt es deutlich schnellere.
Definitiv. Klar, was ich nur sagen würde, ist, es ist the right tool for the right job. Ich meine, was normalerweise in der richtigen Welt passiert, ist, du hast halt einen Smalltalk-Webserver, wo deine dynamische Seite draufläuft und alles, was statisch ist, wird geproxied, oder der Webserver proxied halt das dynamische Zeug und alles andere macht dann zum Beispiel Light-HTTP oder NGIGS oder sonstige fancy, schnelle Getting oder sowas. Also, in der richtigen Welt hat man normalerweise immer Proxy davor. Aber wenn es nur eine private Webseite ist, dann hat es vollkommen. Weil es halt einfach nur, es funktioniert einfach. Du musst keinen Datenbank aufbauen oder sonst was. Du machst das, startest das Image und speicherst das alle 2 Stunden oder sowas und hast dann halt konstant deine Images oder deine ganzen Objekte halt live in dem Image drin. Dann speichern, Backup und wie auch immer. Ja, das wollte ich mir gerade kurz noch zeigen. Nein, weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Alles klar.
Wie man deutlich sieht, unser Vortrag heute ist nicht angekündigt.
Genau. Und jetzt muss ich den Webbrowser doch nochmal beenden. Oder, nein, ich glaube, es geht auch so. Ich versuche das jetzt mal, wir schauen mal, was passiert. Insbesondere die Idee hat. Genau. Okay, also ich zeige euch was zum Thema die Sicherheitswarnung. Und zwar stelle man sich vor, ein beim Webbenutzer, der surft jetzt auf seine Lieblingswebsite, das ist ganz klar, https, www und ccc.de. Und dann kriegt er eben sowas. Ja, und natürlich klicken wir da alle auch fortsetzen, das wissen wir ja. Aber jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, was da so dahinter steckt. Also wir werden halt gewarnt, ja, da ist halt irgendwie ein Zertifikat abgelaufen und bla bla bla. Leute, die das Zertifikat nicht in ihrem Browser installiert haben, wie ich das jetzt gemacht habe, die kriegen noch eine zusätzliche Warnung. Das ist ja unbekannt und potenziell gefährlich und alles Mögliche. Es gibt jetzt mal nur die Kurzfassung. Ich sage mal, Zertifikat überprüfen. Und mein Firefox, der ist schon ganz extrem getuned, der hat hier unten noch so Zusatzbuttons. Da kann man jetzt auch mal Export machen. Das macht er jetzt auch mal. Und speichere damit das Zertifikat nur ab. Und zwar im TMP-Chaos-Seminar. In der Datei. So. Was wir jetzt damit machen, und es ist eine Datei auf dem Computer anlegen, in der eine in ASCII-Form dieses Zertifikat dargestellt ist. Und was sich hinter dem Zertifikat verbirgt, das zeige ich euch jetzt mal, mit einem Programm, was extra dazu geschrieben wurde, nämlich OpenSSL. Da gibt es ein Tool drin, das ist X509 für die X509-Zertifikate. Und dem sagen wir jetzt mal, es soll uns die Inhalte des Zertifikats auflisten. Die Schrift da groß genug, sieht man
das? Das wird ja noch schon Farbe, ja. Und wie?
Das ist ja, kann ich
machen. Oder mach den Zeichensatz größer.
Ich mach mal beides. Und jetzt wird falsch. Moment. Achso, das ist invertiert. Ja, das kriegen wir halt schon noch hin. Riesig? Ah, das ist für Präsentation. Okay. So. Jetzt kriegt es noch ein paar magische Parameter, die No-Out, also das Zertifikat nicht nochmal komplett als Block anzeigen. Ah, genau, ich zeige euch erstmal, wie das Zertifikat eigentlich aussieht. Natürlich mit dem Editor der Wahl. Also das hier ist das Zertifikat. Kann jetzt wahrscheinlich so auf die Schnelle jeder lesen. Oben fällt es an und hier bei den Zertifikaten das auf.
Klar? Wir haben so ein Video.
Okay. So, jetzt sage ich noch Text. Das heißt, bitte mir das Zertifikat in Textform anzeigen und vielleicht will ich dann noch den Fingerprint, dann sage ich noch Fingerprint in SHR1. So, jetzt muss ich noch sagen, wo es herkommt, nämlich aus der Datei und drücke Enter. Und weil wir in Ulm so wahnsinnig sicher sind, kriege ich jetzt auch da 4096 Bit mal den Hex angezeigt. Aber woraus ankommt, oder woraus mir gerade ankommt, sind ein paar andere Zeilen. Die da oben, die hat der Browser schon mal angezeigt, nur in ein bisschen anderem Format. Zum Beispiel, wann sie gültig ist, not before und not after. Und dann.
Also insbesondere sieht man, dass es after offer ist.
Genau, also da, not after, gell, 2007. Es gibt ein neues Zertifikat natürlich, also real soon now. Hier stehen dann so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, wie das denn signiert ist. Und zwar besteht das Zertifikat immer aus einem öffentlichen Schlüssel. Das ist in unserem Fall ein RSA-Schlüssel, das sehen wir hier, mit 4096 Bit Länge. Und den öffentlichen Teil davon, den sieht man auch hier, der Volumes. Und hier steht eben, das ist mit SHA1 signiert, das heißt über den gesamten Block, der eben den andere Leute haben müssen, wird eine Checksumme gebildet mit SHA1 und dann wird es vom Aussteller, also in dem Fall auch von uns, unterschrieben und unten dran geklebt. Und da unten sehen wir noch was ganz Tolles, das sind die Extensions, da haben wir auch so ein paar. Zertifikat-Extensions, die dienen dazu, das halt noch ein bisschen aufzumotzen. Also da hat man nicht nur den Key da drin, sondern da kann man auch noch sagen, was man mit dem Key machen darf. Zum Beispiel darf man da Verträge unterschreiben oder kann man sagen, ja, nur fürs Web bitte oder jetzt nur für E-Mail oder so. Sowas steckt da nicht drin bei uns. Wir haben halt nur den Subject und Authority Key Identifier. Was das genau ist, also dauert ein bisschen länger, da muss ich einen gesonderten Vortrag zu machen. Interessant ist aber das hier. Und zwar sind wir in Ulm natürlich auch unsere eigene CA, sogar auf dem Webserver. Deswegen steht hier CA True. Also wird jetzt unser Webserver brav von uns allen, wenn wir es möchten, was unterschreiben. Wir müssen nur zu irgendjemand gehen, der root auf den Panic hat und sagen, ja, wir brauchen ein Zertifikat und dann zertifizieren wir fast alles. Nur, so ist ja abgelaufen. Also nützt es keinem was. Okay, also, und hier unten steht noch der Fingerprint in AA1. Und wenn man jetzt wahnsinnig Sicherheitsbedenken hat, wie ich immer, und fragt man irgendjemand, der da Root of the Panic hat, ob man mal eine Kopie haben kann vom Zertifikat oder ob man eben diesen Fingerprint haben kann, dann gleicht man den ab und installiert das Ding in seinem Browser. Ja, und dann kommt eben nur noch eine Sicherheitswarnung, nämlich dass es abgelaufen ist. Das war jetzt mal so die Sicherheitswarnung im Schnelldurchlauf. Details gibt es wahrscheinlich in einem getrennten Vortrag. Aber jetzt zeige ich euch mal noch was anderes Sicherheitsrelevantes. Und zwar müssen wir ja ständig Bugs melden. Alle Software ist ja immer kaputt und broken und so. Und da hat man natürlich einen entsprechenden Account dazu. In dem Fall bei Bugzilla und Mozilla.org. Und jetzt haben wir ja gesehen, wie man mit Smalltalks so tolle Websites eben aufzieht, dass man sich da erstmal ein Datum einträgt. Und das wird dann in der Session gehalten und man kann dann die weiteren Daten eingeben und damit weiterarbeiten. Ja, und jetzt werde ich mich hier mal einloggen und währenddessen euch anzeigen, was der Webserver so alles sendet. Da kommt jetzt eine weitere Firefox-Extension zum Zug, nämlich die Live-HTTP-Headers.
Was dieses Woher hast du alle diese Extensions?
Ja, die Extensions, die gibt es bei Add-ons Mozilla.org. Und die sind wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, es gibt nur eine Extension, die ich installiert habe, die ich nicht ständig benutze. Oder die ich nicht öfter mal brauche. Ich kann euch nicht sagen, welche das ist, weil das sind so viele, ich verliere so langsam den Überblick. Aber Live HTTP Headers ist was ganz Tolles. Damit kann man sich anzeigen lassen, was der Browser gerade im Moment an Header schickt. Denn was der drunter schickt, also quasi als Inhalt der Seite, das sieht man ja in dem großen Browserfenster. Nur was oben eben als Information, als Metainformation steht, das kann man nicht sehen, also braucht man da diese tolle Extension. Jetzt habe ich die mal aktiviert. Das ist so ein gesondertes Fenster, ist natürlich am Anfang leer. Und jetzt werde ich mich nochmal anmelden. Falls mir jemand bei E-Mails hinschreiben möchte, viel Spaß, die werden, wenn sie nicht kryptografisch signiert sind, automatisch gelöscht. Nee, ich habe ja noch andere E-Mail-Adressen. Das kommt ein bisschen auf die Wege an, die die E-Mails zurücklegen.
Das ist ja die Scheiße selber.
Dann ist ja nichts. Ja, jetzt fällt mir dann gerade mein Passwort wahrscheinlich ein. Ja, okay, ich weiß. So, jetzt bin ich da eben angemeldet. Das sieht man, indem man da oben schaut. Da steht, dass ich mich wieder ausloggen kann. Jetzt schauen wir doch mal, was da an Headern mitgeschnitten wurde. Ist gerade mal ziemlich weit hoch. Das hier ist das, was ich dem Webserver geschickt habe, nämlich Post, Index, CGI, und dann, dass der Browser eben HTTP 1.1 spricht, und dann kam zurück, ja, ja, ist okay. Das war dann hier. Und diese zwei Zeilen, die sind jetzt wichtig, die sagen einfach, hallo, lieber Browser, ich möchte einen Cookie setzen. Ja, und der Browser sagt natürlich, ja, hurra, ganz toll, in meiner Cookie-Liste steht, Cookies von diesem Host darf ich akzeptieren. Und dann trägt er die eben mal ein. Das sehen wir hier. Übrigens, weitere Extension, gell? Damit ich Cookies etwas schneller aufrufen kann. Hier sehen wir die zwei Cookies, Bugzilla Login Cookie und Bugzilla Login. Und das sind genau diese beiden. Es ist natürlich hier etwas komfortabler zu sehen, wenn ich da drauf klicke. Und worauf mir jetzt ankommt, ist dieses Feld Senden für jeden Verbindungstyp. Das bedeutet, der Browser wird das Cookie in jedem Fall zurücksenden, wenn der Server das haben will. Also sprich, immer. Immer, wenn er mit dem Server spricht. Wir schauen uns das jetzt gleich nochmal an. Und zwar, indem ich hier sage, löschen. Und jetzt mal auf eine weitere Seite unter dieser Domain hier, wo die das Cookie gesetzt ist. Und zwar diese Seite. Das ist jetzt halt so ein Bug-Report, den hat da mal jemand reported, ist halt irgendwas falsch und so. Und weil ich ja noch angemeldet bin, wurde jetzt offenbar den Webserver mitgeteilt, hier ist der Cookie und so weiter. Das sehen wir irgendwo hier, da, Cookie. Das ist ja ganz toll, wenn meine Session eben offen ist und dann zum Webserver übertragen wird, ja, dass ich noch eingeloggt bin, solange das eben alles über HTTPS läuft. Sind wir hier. Denn dann kann niemand die Session klauen, niemand den Cookie kopieren und so, alles wunderbar. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Und zwar Stand hier bei der Cookie dran, senden für jeden Verbindungstyp. Ich will es jetzt nicht unbedingt demonstrieren, weil ich bin hier gerade mit WLAN im Internet und so, aber ich habe es ausprobiert mit nicht wichtigen Informationen und es funktioniert. Deswegen gibt es auch hier diesen Bug-Report. Wenn ich jetzt gesagt hätte, Cookie, Doppelpunkt, bla bla bla, Secure, dann heißt es, sende das nur, wenn du aktuell mit dem Browser, wenn Browser und Webserver über eine Verbindung sprechen, die genauso sicher ist wie die oder noch sicherer, als die Cookie gesetzt wurde. Steht in irgendeiner RFC. Und in dem Fall, bei Bugzilla, Mozilla.org, wird es leider immer gemacht. Auch wenn ich jetzt das S da aus der Adresse wegnehme, sage HTTP, wird mein Cookie ebenso übertragen. Gut, kein Mensch schreibt da HTTP hin. Ist auch nicht so tragisch, deswegen könnte man denken. Aber, naja, hier gibt es ja Leute, die surfen halt mal auf anderen Webseiten rum. Und dann braucht er nur mal versehentlich in der Website drinstehen, ja, lad doch mal ein Bild von dem Bugzilla. Und das kann dann, oder gibt es irgendwo ein Bild? Irgendwo gibt es ein Bild. Das kann dann zum Beispiel das Bild der Titelseite sein, glaube ich. Wenn ich dieses Bild jetzt über HTTP lade, toll, also da ist kein Bild, dann nennen wir kein Bild, dann nennen wir Stylesheet. Jemand möchte das Stylesheet von
Bugzilla?
Oh ja, das Bild ist ganz toll. Okay. Wenn jetzt jemand dieses Bild aus einer anderen Webseite referenziert, also sprich da einbindet,
in der Post,
und das über HTTP macht, dann kriegt er eben den Cookie gleich mitgeschickt. Okay, das ist ja klar. Also natürlich kriegt nicht er den Cookie mitgeschickt, sondern der Webserver Bugzilla von Zilla.org, aber das kann man ja geeignet abtreiben.
Was hat hier noch? Da ist nichts Wichtiges.
Ja. Okay, das sind so die üblichen Sicherheitsprobleme. Gibt es auch bei SourceForge, ist da auch noch nicht behoben. Ja. Und darauf muss man halt achten, dass man mit der Software sich irgendwo anmeldet. Bis gut.
Framework ist per Default sicher, was jetzt lustig klingt, aber es ist per Default sicher. Das heißt, man definiert in seinem Code ja auch, wenn man gesehen hat, ich sage ja nur, ich möchte gerne Request das und das und so. Und ich gebe also jetzt nicht an, dass der Name Parameter so und so ist, sondern die Parameter oder die Formulare werden immer random generiert. Das heißt, jedes Mal hat einen Formname in random generierten Namen. Das heißt, du kannst also nicht irgendwas präparieren, wie zum Beispiel so eine Cross-Site-Attacke, wie man auf dem Kongress gesehen hat. Da gab es eine Wiki-Seite mit 30 Cross-Site-Scripting-Attacken. Das kann man nicht vorbereiten und ausführen, weil die halt immer live generiert werden. Also die Parameter sind nicht gleich. Und das hat schon, also du hast built-in per Default Cross-Site-Scripting-Attacken gekillt. Nur mal so als Beispiel, das boah, ist Seaside viel, viel geiler als das, was du hast. Ja, wunderbar, alles klar. Ach ja, ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, so mit Abgreifen kein Problem. Wie mache ich das denn? Also, wie würde man das machen?
Ja, ist eigentlich ziemlich einfach. Ich weiß zum Beispiel, dass du meine Website unbedingt aufrufen willst. Die ist ja so ganz toll und so. Und ich habe also meine Website entsprechend präpariert und ich weiß, du surfst hier im WLAN der Uni. Dann setze ich mich also irgendwo mal in der Nähe auf, dahin von dir und lausche halt einfach mal alles, was über das WLAN geht. Und ich weiß ja dann, wann du das machst, denn ich habe ja auch meine Serverlogs und dann sehe ich, okay, das bist du und klaue dir eben den Cookie. Und ja, was ich als erstes mache, ist vielleicht dein Passwort ändern oder ein paar Einstellungen ändern oder sowas. Peter kommt Farbe auf Blau.
Ja.
So geht es.
Okay. Du bist ja so ein Firefox-Experte mit Extensions. Gibt es denn eine Extensions, die alle HTTP umschreibt auf HTTPS?
Soweit ich weiß, gibt es so eine Extension noch nicht. Ich habe das Problem ständig, und zwar bei SourceForge, denn die linken meistens auf HTTP, SourceForge.net/projects, / und dann halt irgendwie Projektname. Und es stinkt mir total, weil eben da meine Session dauernd drauf geht und in die Öffentlichkeit geschickt wird. Ich überlege zurzeit, ob ich einen Webproxy schreiben soll, der halt einfach nur für selektierte Seiten, meine Website vielleicht, okay, da geht es nicht, bei SourceForge und bei Google genau das macht, nämlich die Adressen umschreiben. Ja, dann auf zum Parasco, würde ich sagen.
Vielen Dank, Daniel.